herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin Mama von 3 Kindern und ich bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. Ja, die heutige Podcast-Folge fällt vielleicht so ein bisschen aus dem Rahmen, weil wir über ein ungewöhnliches Thema sprechen wollen, nämlich über Partnerschaft in nicht monogamen Beziehungen. Vielleicht bist du selber in einer Situation, in der du schon eine offene Beziehung lebst oder es vielleicht von deinem Partner, deiner Partnerin oder von dir selbst den Wunsch gibt, deine Beziehung vielleicht eines Tages oder vielleicht auch jetzt sogar zu öffnen und fragst dich vielleicht auch, wie kann das denn gehen, wenn man auch eine Familie geplant hat? Vielleicht bist du auch gerade schwanger oder deine Partnerin ist gerade schwanger und da gibt es so viel drüber zu entdecken und darüber zu sprechen und ich freue mich sehr, dass ich da eine ganz tolle Fachfrau hier heute bei mir zu Gast habe. Es ist Jamila Mewis. Sie ist Paartherapeutin und zwar emotionsfokussierte Paartherapeutin. Und sie hat sich spezialisiert auf das Thema ethische Nichtmonogamie. Das Gespräch mit Jamila war super interessant, super spannend und zwar nicht nur für Menschen, die ihre Partnerschaft öffnen wollen oder schon eine offene Beziehung leben, sondern generell für alle Menschen, die vielleicht ein bisschen tiefer hineinschauen möchten, welche Dynamiken in Partnerschaften eigentlich passieren. Und zwar ganz egal, mit welcher Beziehungsform, was es mit Eifersucht auf sich hat und wie man damit vielleicht umgehen kann oder welche Gefühle vielleicht auch dahinter stecken. Ja, und Jamila und ich, wir plaudern auch ein bisschen aus dem Nähkästchen, weil wir uns schon viele, viele Jahre kennen. Wir sind ganz lange Freundinnen schon und Jamila lebt in einer polyamoren Beziehung und ich selber habe auch ein sehr offenes Beziehungskonzept. Also wir sprechen da beide auch aus eigener Erfahrung und ich hoffe, dass es für dich spannend ist, uns zuzuhören. Es ist fast wie ein kleiner Plausch unter Freundinnen und ja, wir sind natürlich sehr, sehr gespannt, wie es dir, wie es euch gefällt. Viel Freude dabei. Jamila, herzlich willkommen in meinem Podcast, Die friedliche Geburt. Ich freue mich wahnsinnig, dich zu sehen. Es liegt daran, dass wir schon wirklich lange befreundet sind. Es müssten jetzt mittlerweile so 17 Jahre sein, die wir uns schon kennen.
Ja.
Weil mein mittlerer Sohn jetzt 18 ist und ich weiß, dass der angefangen hat zu laufen zu lernen, als wir uns kennengelernt haben. Mhm. Und ich freue mich einfach total, jetzt hier mit einer Freundin zu reden in dieser Podcast-Folge, die ja auch total außergewöhnlich ist, weil wir über ein total außergewöhnliches Thema sprechen. Ich glaube, wir haben uns beide, was unsere heutigen Berufe angeht, extrem inspiriert. Das hattest du letztens nochmal auf deiner Sprachnachricht so auf den Punkt gebracht. Und ja, du warst damals diejenige, als ich mit meinem dritten Kind schwanger war, die gesagt hat, kennst du eigentlich Hypnobirthing? Und ich so, nein, noch nie gehört. Was ist das? Und mich dann daraufhin überhaupt mit dem ganzen Thema auseinandergesetzt habe. Und ja, ich habe dich auch irgendwie inspiriert, weil ich nämlich zum damaligen Zeitpunkt in einer offenen Beziehung gelebt habe und ich weiß noch, dass es für dich eher so ein bisschen komisch war. Und oder es kam mir zumindest so vor, dass es für dich eher ungewöhnlich und merkwürdig war. Und vielleicht magst du dich auch mal ein bisschen vorstellen und ja, erzählen, was du so machst.
Ja, total gerne. Danke, Christine, für die Einladung. Ich freue mich auch so sehr, mit dir heute zu sprechen, seit einigen Jahren eigentlich. Planen wir das schon.
Das stimmt.
Und jetzt, ja, und jetzt, jetzt ist es soweit. Ich freue mich richtig, ich bin richtig aufgeregt. Ich habe dich schon so lange nicht gesehen. Und es ist so schön, dich wiederzusehen.
Ja, das hat auch einen Grund. Du bist nämlich einfach weggegangen aus Berlin und lebst jetzt in Thailand, also richtig, richtig weit weg, verschiedene Zeitzonen und wir haben einfach nur die Möglichkeit, uns ab und zu mal WhatsApp-Sprachnachrichten zu schicken, so ungefähr.
Ja, genau.
Und jetzt ist es so ein, eigentlich ist es quasi so ein Mädelstreffen, was wir hier gerade machen, weil anders kriegen wir uns ja nicht zu fassen.
Genau, ihr seid jetzt einfach dabei.
Wir haben so ihr viel, seid dabei,
so
genau.
Viel zu sprechen.
Ja, genau.
Ja, genau, ich bin nach Thailand ausgewandert vor beinahe einem Jahr jetzt und mit meiner Familie. Ich bin emotionsfokussierte Paartherapeutin und lebe seit über einem Jahrzehnt auch in einer offenen Beziehung oder einer offenen Ehe und jetzt seit einigen Jahren auch Polyamor. Ich habe noch einen zweiten Partner und wir sind tatsächlich als Polykül, so nennt man das, gemeinsam mit unseren 5 Kindern ausgewandert und leben jetzt in Thailand und uns ist hier ganz warm. Wir sind nämlich gerade in die Hitzezeit gekommen. Mhm. Hier ist es sehr schön, sehr schönes Wetter und sehr, ja, das auf jeden Fall tut sehr gut. Uns geht's hier sehr gut. Und als wir uns damals kennengelernt haben, vor über 17 Jahren, ich erinnere mich auch, dass der Kleine so 9 Monate alt war. Und ja, ich mich gut erinnern kann, den noch so in der Trage auch mitgetragen zu haben. Da hatte ich noch keine Kinder. Und da war ich sehr, sehr stark mit dir in Verbindung und in Verbundenheit und auch mit deinen Kindern. Und als ich das erste Mal schwanger wurde, habe ich mich aufgrund von meinen Ängsten mit dem Thema Geburt auseinandergesetzt und dir dann davon erzählt. Und da warst du dann schon bei deiner dritten Schwangerschaft.
Genau, genau. Wir waren parallel schwanger, du mit deinem ersten Kind und ich mit meinem dritten Kind.
Ja, und ich erinnere mich, dass ich habe eigentlich im Grunde Monogamie immer als Herausforderung erlebt, aber hatte keine Begrifflichkeiten dafür und habe mir immer sehr viel Mühe gegeben, da reinzupassen. Und als wir uns das erste Mal darüber unterhalten haben und du mir von deinem Lebenskonzept erzählt hast, war ich, ja, beides, genau. Ich war auf der einen Seite, ging für mich plötzlich so eine Welt auf und ich habe Begrifflichkeiten verstanden und habe für mich da irgendwie eine Klarheit gefunden. Und auf der anderen Seite kam ganz viel Angst darüber, was das bedeuten könnte. Und da, ja, da erinnere ich mich gut, dass ich viel so zu dir rüber geguckt habe und mir angeguckt habe, wie ihr das so gelebt habt.
Ja, total. Wir haben ja auch, finde ich, so von unserer Vergangenheit her so ähnliche Dinge erlebt im Sinne von Ängsten, die sich so in unserer Kindheit und Pubertät so aufgebaut haben, so Verlustängste und so weiter, was es, glaube ich, für uns beide nochmal besonders herausfordernd gemacht hat, irgendwie ein anderes Konzept zu leben als ein monogames Konzept. Ja. Und gleichzeitig, ja, hat sich das für mich immer richtiger angefühlt zu sagen, jeder darf machen, was er möchte, jeder ist ein freier Mensch. Wobei ich heute weitestgehend monogam lebe, was ich total spannend finde, weil ich schon immer als Jugendliche schon das Gefühl hatte, ich will quasi niemandem gehören. Ich binde mich zwar sehr an eine Person, aber ich möchte immer das Gefühl haben, ich kann frei über mein Leben bestimmen und ich möchte das auch meinem Partner unbedingt geben, so dieses Gefühl von Freiheit. Und jetzt ist es so lustig, weil ich eigentlich mehr oder weniger monogam gerade lebe und du halt gar nicht. Es hat sich so ein bisschen gedreht. Und ja, du hast dich ja auch beruflich darauf tatsächlich spezialisiert jetzt.
Ja, genau. Ja. Mhm. Ich habe viele Jahre Paartherapie angeboten und vollkommen unabhängig von der Beziehungsform. Und das ist auch bis heute so. Ich arbeite total gerne mit monogamen Paaren. Ich arbeite emotionsfokussiert. Und es gibt viele Paare, die haben ein großes Bedürfnis nach mehr Nähe und emotionale Zugewandtheit und Verfügbarkeit und Verbundenheit. Und das hat erstmal gar nicht so viel, was mit der Beziehungsform zu tun. Das vereint uns, glaube ich, alle. Wir alle sind auf der Suche nach Verbindung. Ja. Und gleichzeitig habe ich eben auch aufgrund von eigener Erfahrung gemerkt, dass der Bedarf nicht ausreichend gedeckt ist mit PaartherapeutInnen, die sich spezialisiert haben oder die zumindest ausreichend viel wissen über das Thema ethische und konsensuelle Nichtmonogamie und dann darüber ja möglicherweise eben auch nicht die Begleitung anbieten können, weil es das Wissen nicht gibt. Und
ja, ich finde es total spannend, was du sagst. Und ich habe auch in meinem Leben grundsätzlich super viel Therapie gemacht, weil ich das total spannend finde natürlich. Und das ist auch beruflich, ne? Ich finde es einfach total spannend, sich selbst so zu erforschen und Dinge zu lernen und so weiter. Und ich habe auch einige Paartherapiesitzungen in Anspruch genommen und war auch mal bei einer emotionsfokussierten Paartherapie und fand das super erhellend, also richtig toll, also zu sehen, dass die Gefühle, also du kannst es gerne gleich nochmal so auf den Punkt bringen, worum es da eigentlich so geht. Ich habe das so erlebt, dass die Gefühle, die wir im Streit oder im Schweigen uns sozusagen entgegenschleudern, nicht die Gefühle sind, die da drunter liegen und auf Abwehr stoßen beim Gegenüber. Und wenn man die echten Gefühle, die drunter liegen, wirklich ehrlich kommuniziert und zeigt, dass man da eigentlich sozusagen offene Türen einrennt. Also dass dass man da dann wieder in Verbindung gehen kann. Mich erinnert das auch sehr an dieses Konzept von Radical Honesty zum Beispiel, also radikal ehrlich im Sinne von, ich zeige mich wirklich in meiner Verletzlichkeit mit meinem Thema und ich lege nicht eine andere Schicht als Schutzschicht drüber und zeige nur die.
Ja, genau. Ja, die emotionsfokussierte Paartherapie, die bezieht sich eben auf die Emotionen, die wir meistens uns sehr schwer fallen zu zeigen. Und die versuchen wir zu beschützen mit sekundären Emotionen, die sind ein bisschen, ich sag mal, gesellschaftstauglicher sind oder leichter erkennbar sind für uns. Und damit begegnen wir einander in Paardynamiken ganz häufig, in Konflikten. Und was Distanz schafft für Paare, sind die unausgesprochenen emotionalen Bedürfnisse, die vielleicht auch tatsächlich gar nicht so nachvollziehbar sind für ein selbst. Ganz häufig ist die größte Erkenntnis in der Paartherapie tatsächlich die für die KlientInnen selbst. Ich habe noch nie für mich so tief verstanden, was es eigentlich ist, was für mich so herausfordernd ist, wenn du während eines Streits gehst. Oder was es bedeutet für mich, wenn ich sage, ich kann jetzt nicht, ich brauche jetzt Pause und du trotzdem wieder anfängst und mir sogar hinterher verfolgst oder wie auch immer bestimmte Streitdynamiken dann so aussehen können. Und im Grunde schaffe ich zum einen den Raum für genau diese, für diese Erkenntnisse. Und wenn wir uns so verletzlich zeigen, das ist unheimlich verbindend. Und da drin ist dann auch Veränderung möglich. Denn wenn wir einmal ein bisschen tiefer verstanden haben, worum es uns eigentlich wirklich geht und was wir eigentlich suchen, und das ist immer Verbindung. Und wir haben manchmal sehr merkwürdige Arten, unsere Beziehung zu beschützen. Das wirkt dann nämlich auf unsere Partnerperson, als würden wir sie absolut nicht beschützen, sondern eher vernachlässigen oder verlassen. Und wenn wir erstmal erkannt haben, was wir für Schutzmechanismen haben für uns selbst, aber auch für die Beziehung. Wenn eine Partnerperson aus dem Kontakt geht während einer Streitsituation, dann um die Beziehung zu beschützen, ganz häufig. Und das wird dann gar nicht so erkannt. Wie soll das denn schützen? Wir versuchen doch hier gerade was zu klären. Und dann übersetze ich. Das ist eigentlich, habe ich eine Übersetzungsarbeit, die ich leiste, wo plötzlich einander anders verstanden wird und ich ihnen Erklärungen einander gebe, ohne natürlich, dass ich weiß, so, die wissen es am besten. Jeder weiß selbst am allerbesten über sich selbst so. Aber ich unterstütze da, tiefer zu verstehen, einander sich selbst tiefer zu verstehen. Und das hat erstmal gar nicht so viel mit Beziehungsformen zu tun. Und gleichzeitig ist es ja so, dass ich festgestellt habe für mich persönlich, dass es gar nicht so leicht war, eine Paartherapie zu finden, wenn ich nicht monogam lebe. Und ich habe vor einigen Jahren beschlossen, es ist noch gar nicht so lange her, ehrlicherweise, dass ich mich zeigen werde damit, dass ich mich oute, dass ich habe relativ häufig Interviewanfragen und irgendwann hatte ich eine Interviewanfrage und da ging es sehr explizit um das Thema Nicht-Monogamie, offene Beziehung und dann war so der Moment gekommen, wo ich dachte, okay, ich glaube, ich zeige mich jetzt, denn es macht einen Unterschied für Menschen, für Paare, die in offenen Konzepten leben, zu wissen, es gibt da natürlich gibt es nicht nur mich, es gibt noch andere tolle Kolleginnen, aber es gibt da noch eine weitere Person, die emotionsfokussierte Paartherapie explizit im Kontext von offenen Beziehungen und polyamoren Konzepten anbietet. Ja, und damit hat sich jetzt ergeben mittlerweile, dass ich würde so sagen, ja, schon fast 60 oder 70% aller meiner KlientInnen in irgendeiner Form von Nichtmonogamie oder Fluide oder irgendwie sich so mit diesem Konzept von Beziehung auseinandersetzen jenseits der Monogamie. Und dann habe ich aber eben auch Paare in monogamen Beziehungsformen. Und was uns eben alle vereint, ist diesen Wunsch nach Verbindung und nach Sicherheit, nach emotionaler Sicherheit. Und das mache ich mit der Paartherapie, genau.
Ja. Eine kurze Unterbrechung. Wenn du mich und meine Arbeit unterstützen möchtest, geht das ganz leicht, indem du meinen Podcast abonnierst, ein paar Sterne gibst oder sogar eine kurze Bewertung hinterlässt. Auf diese Weise zeigst du dem Algorithmus, dass der Podcast für andere Schwangere auch relevant ist und sorgst dafür, dass er häufiger angezeigt wird. Ich danke dir sehr und jetzt weiterhin viel Freude mit der Folge. Genau, es gibt ja in der Liebe so zwei Dynamiken, was ich total spannend finde, weil die sich so scheinbar auch widersprechen. Das ist einmal eben, was du gerade gesagt hast, dieses Bedürfnis nach Sicherheit und Bindung. Und das andere eben ist das Bedürfnis nach Abenteuer, Aufregung, erobert werden, erobern und so weiter. Und da gibt es Möglichkeiten, wie man das innerhalb eines monogamen Kontextes leben kann, beides. Und eben auch, indem man sagt, okay, ich öffne das vielleicht auch ein Stück weit. Was für mich halt immer wichtig war und auch nach wie vor wichtig ist, ist eben dieses viel mehr das Gefühl von Freiheit, als dass es ein bestimmtes Konzept hat. Und das fand ich gerade total schön, dass du auch meintest, so Fluides, habe ich zum Beispiel noch nie gehört. Also Konzepte, die, so stelle ich es mir vor, die halt gucken, was ist denn gerade da? Was brauche ich gerade? Was ist mein Bedürfnis? Was ist dein Bedürfnis? Ja, und wir haben natürlich, wenn wir jetzt auf den Bereich Schwangerschaft schauen, ja auch nochmal einen total vulnerablen Bereich im Leben, eine Zeit im Leben, Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett. Du bist selbst Mama von 3 Kindern, von 3 leiblichen Kindern. Und vielleicht magst du uns da so ein bisschen mitnehmen. Also vielleicht hören jetzt Menschen zu, die sich was Offenes vorstellen könnten oder vielleicht auch neugierig sind auf der einen Seite, vielleicht auch schon immer irgendwie Poly auf eine Art gelebt haben oder auch in einer offenen Beziehung gelebt haben und sich jetzt vielleicht ganz anders fühlen in der Schwangerschaft. Ja, es gibt, glaube ich, viel zu besprechen heute.
Ja, total gerne. Bei mir war es nämlich so, wir haben einige Jahre monogam gelebt und in diesen ersten Jahren unsere ersten 2 Kinder bekommen und haben dann unsere Beziehung geöffnet und standen dann eben auch in der Situation, schon eine offene Beziehung gehabt zu haben und ein drittes Mal schwanger gewesen zu sein. Und aus dieser Erfahrung heraus kann ich total gerne ein bisschen was teilen, was so meine Gedanken dazu sind. Denn ich sehe es auch so, während einer Schwangerschaft ist das so eine vulnerable Zeit und wir suchen meistens nach Stabilität. Und so ging es mir damals, als ich schwanger wurde zum 3. Mal und wir hatten unsere Beziehung schon geöffnet, habe ich gemerkt, ich brauche jetzt gerade was ganz, ganz anderes. Mhm. Und etwas, was für mich ganz unabhängig von Schwangerschaft ein ganz wichtiger Punkt ist, den ich sowohl selber lebe als auch mit meinen Paaren in der Paartherapie bespreche, ist eine ethische Nichtmonogamie bedeutet, dass wir genau gucken, was wir brauchen. Was ist es, in welcher Ausgangslage befinden wir uns? Immer wieder finden wir uns wieder in Situationen, die eine besondere Antwort brauchen. Und Schwangerschaft, würde ich sagen, ist was sehr, sehr Besonderes. Und es ist auch nicht zu unterschätzen, was es eigentlich bedeutet, hier jetzt auch noch jemanden zu integrieren in unser System. Da kommt ja eh schon jemand. Es ist eh schon so viel Veränderung. Mhm. Da wird auch ein weiteres Mal Liebe geteilt. Und es geht auch hier um eine Verabschiedung vielleicht von etwas, was vorher war, ob noch kein Kind da war oder es eine Familie mit 1 Kind oder 2 Kindern oder 3 Kindern. Jedes Mal wieder gibt es eine Veränderung und mit jeder Veränderung auch ein Abschied. Und in dieser Phase, wenn wir da stehen dann macht es total Sinn, ganz genau hinzugucken, was wir brauchen. Und das, was ich brauchte, war eine temporäre Schließung. Wir haben unsere Beziehung temporär geschlossen. Und das auch über die Schwangerschaft hinaus, weil auch im Wochenbett und auch in der Stillzeit gab es noch so viel, was erstmal sortiert werden musste, wo wir ankommen mussten, wo ich mit meinem Körper erstmal wieder ankommen musste, wo ich, das hätte ich nicht gut. Das hätte ich nicht gut ausgehalten. Ich kann mich gut daran erinnern, dass mein Mann ist Schauspieler und der hat während einer Stillzeit, ich weiß nicht mehr welche, eine sehr intensive, irgendwie so eine Comedy-Serie gedreht. Und die hatten irgendwie sehr viele flache Witze und irgendwie musste er alle diese Bettwitze machen, diese Sketche. Und hat ständig Szenen gehabt mit seiner Kollegin, die ja einfach sehr intim gedreht wurden. Und also das zu vergleichen, der Unterschied, was es für mich bedeutet hat, das während der Stillzeit zu verarbeiten oder nicht Stillzeit, das war ein himmelweiter Unterschied für mich. Mhm. Und genau, und insofern, das war für uns eine sehr, sehr gute Entscheidung damals, die Beziehung zu schließen. Und wir haben viel darüber gesprochen, währenddessen, aber auch dann danach und immer wieder miteinander eingecheckt, was es gerade braucht.
Ja, und dieser Respekt, ne, für den, für das, was vielleicht die Partnerin in dem Moment braucht, ist halt so wichtig, ne, dass Wünsche da auch respektiert werden. Ich habe auch mal ein Erlebnis gehabt, das hat mich sehr geprägt und meine Beziehung sehr geprägt, weil ich temporär, und das wusste ich aber nicht, ob es temporär ist oder nicht, nach einer großen Verletzung durch eine andere Person, wie auch immer, also es ist alles, ne, du kennst meine Geschichte, aber jetzt nicht jeder, der zuhört, war ich also in einer neuen Beziehung, die auch wie immer für mich offen sein musste, weil ich halt dieses Gefühl habe, es muss jeder machen dürfen, was er möchte. So. Und ich habe aber selber gemerkt, ich möchte das irgendwie gerade gar nicht ausleben und ich kann das gerade nicht. Also ich kann auch gerade meinen Partner da nicht gehen lassen. Gut, mir geht's richtig schlecht damit und ich merke, ich kann es gerade nicht. Und für mich war das zum Beispiel total wichtig und ganz, ganz schwer, weil ich aus einer Geschichte komme, wo ich eigentlich immer schon offen gelebt habe oder das wollte. Also dieses große Ideal in meinem Kopf hatte, von jeder darf machen, was er möchte, war das für mich ganz, ganz schwer, diesen Wunsch zu äußern. Ich kann nicht und ich weiß auch nicht, ob ich es jemals wieder öffnen werde. Und das war für mich zum Beispiel ganz entscheidend. Vielleicht magst du dazu auch was sagen, weil du ja jetzt meintest, es war temporär. Aber die Frage, die ich spannend finde, ist, wusstest du schon, dass es temporär ist? Weil ich finde, es ist auch ganz schwierig. Oder für mich hätte es, glaube ich, nicht ausgereicht, einfach zu sagen, ich brauche das jetzt für einen Zeitraum, sondern ich brauchte diese Schließung, um dann wieder sagen zu können, und das kam dann eben danach, nach 2 Monaten oder 3 Monaten, dass ich gesagt habe, nee, jetzt ist alles wieder fein für mich. Ich merke, ich spüre, ich habe das nicht mehr. Ich fühle mich total sicher mit dir. Mach, was du magst, alles ist gut. Aber dass es das manchmal eben braucht, also dieses Gefühl von, das wird total respektiert, wo jetzt hier gerade meine Grenze ist, was ich gerade nicht kann.
Genau, und ich werde berücksichtigt und ganz es wird gesehen. Wo ich gerade stehe. Und jetzt ist es ja ein Wechselspiel zwischen zwei PartnerInnen meistens. Also davon gehen wir jetzt erstmal aus, damit es ein bisschen einfacher bleibt, dass wir jetzt nicht noch eine komplette Polykürkiste mit reinnehmen. Und genau, es gibt Optionen von einer temporären Schließung, die von vornherein eine zeitliche Begrenzung auch mit bespricht. Und das kann für die Person, die gerade nicht das Bedürfnis hat zu schließen, vielleicht auch wichtige Verbindungen im Außen hat oder eine Herausforderung mit der Schließung, mit der temporären Schließung hat, eine Form von Kompromiss sein, zu sagen, wir einigen uns auf eine Zeit, in der etwas passiert. Meistens ist es zumindest so, dass es nicht nur darum geht, die Zeit vergehen zu lassen, sondern vor allem eine emotionale Stabilität miteinander zu schaffen und Vertrauen aufzubauen oder etwas zu heilen. Natürlich ist es nochmal ein bisschen anderer Kontext, wenn die Verletzung aus einer vorherigen Beziehung kommt. Und auch da braucht es halt einfach in dieser Zeit Heilung. Und bei mir war es so, dass wir es zeitlich offen gelassen haben, dass es einfach nur darum ging, wir schließen jetzt erstmal. Mhm. Ich wusste immer, es wird so nicht bleiben, weil ich sehr identifiziert bin damit, nicht monogam zu sein. Ich spüre das tief in mir. Ich habe mich noch nie monogam gefühlt. Ich habe nur viele Jahre nicht gewusst, dass mein Wunsch, wenn ich in einer Beziehung bin, nach außen nichts Falsches ist. Und für mich war immer klar, das sind Phasen. Und es gab übrigens auch andere Phasen, in denen wir immer mal wieder geschlossen haben, die nichts mit Schwangerschaft und Stillzeit zu tun hatten. Aber wie du schon gesagt hast, auch ich habe viel Bindungstrauma erlebt in meiner Kindheit. Und es gab immer wieder Phasen in meiner eigenen persönlichen Entwicklung, aber auch in der Beziehungsentwicklung, in der diese Schließung, diese temporäre Schließung, eine Art Koregulation war für weniger Stimulation von außen, die auch noch verarbeitet werden muss. Mhm. Und das hat uns immer wieder Räume geschaffen, genau hinzugucken, was brauche ich gerade oder was brauchst du gerade und wie können wir jetzt in der Zeit, in der wir den Fokus wieder auf uns und auf unsere Verbindung legen, was brauchen wir, so damit wir uns wieder stabil und sicher fühlen. Und mir ist aber wichtig zu sagen, weil das könnte ja so klingen, als wäre das Einfachste, einfach monogam zu sein, wenn es doch immer wieder die Lösung ist. Und das ist auch eine absolute Option. Also es gibt keine bessere Beziehungsform. Es gibt eine absolut valide Beziehungsform und die heißt Monogamie und die ist in dieser Gesellschaft besonders viel vertreten. Und es ist genauso valide, eine offene Beziehung oder polyamore Beziehung zu führen. Und womit wir aber noch lernen, Kompetenz zu entwickeln, ist, wie wir eigentlich emotionale Verbindung miteinander halten können, außerhalb von Exklusivität. So wie wir es zum Beispiel in unseren Freundschaften auch gut können. Ja, und ich mich überhaupt nicht bedroht. Ja, ich fühle mich ja überhaupt
nicht bedroht von unseren anderen Freundinnen.
Ich fühle mich nicht bedroht von deinen anderen Freundinnen. Also ich wäre gern deine Einzige.
Aber es ist schon okay. Ich weiß nicht, ob du das gerne wärst. Man hat dann ja, ich finde das schon ein guter Vergleich, man hat dann auch mehr Verantwortung, man wird mehr benötigt sozusagen oder mehr in Anspruch genommen vielleicht. In Freundschaften kann man das oder auch mit Kindern kann man das, ne? Dieses nicht exklusiv lieben. Und sobald es eben in eine sexuelle Richtung geht, ist es für viele Menschen eine riesige Herausforderung, mit der Eifersucht umzugehen, mit diesen Gefühlen, die da hochkommen. Und da finde ich halt auch spannend, vielleicht magst du dazu nochmal was sagen. Was ist eigentlich Eifersucht? Welches Gefühl steckt denn da eigentlich hinter? Weil das ist ja auch wieder das Interessante, ne?
Absolut, genau. Das ist so das, was ich am allerhäufigsten höre, wenn ich mich mit jemandem unterhalte, der die noch nichts von mir weiß und dann erfährt, ich lebe in einer offenen Beziehung. Das Allermeiste, was ich dann höre, ist, ich könnte das ja nicht. Mhm. Und der Grund dafür ist die Eifersucht. Ich könnte das nicht, ich wäre viel zu eifersüchtig. Und dann ist es für die allermeisten sehr überraschend zu hören, dass ich das gut verstehe, weil ich auch eifersüchtig bin und Eifersucht gut kenne. Und dass es für mich nicht das Ausschlusskriterium ist, welche Beziehungsform ich führe. Ich kann aber verstehen, wenn es das für andere ist. Also wenn man darf sich absolut für eine monogame Beziehung entscheiden aufgrund von Eifersucht. Da ist nichts Falsches dran, denn es ist ein sehr, sehr intensives Gefühl. Und dieses Gefühl, das hat viele verschiedene Farben. Und es ist für unterschiedlich erlebt von Personen, auch ein Stück weit biografisch häufig begründet, wie intensiv oder weniger bedrohlich sich das Gefühl von Eifersucht zeigt. Die allermeisten erleben Eifersucht so, dass sie sich maximal bedroht fühlen von einer dritten Person zu ihrer Beziehung. Diese Beziehung ist bedroht von einer dritten Person und ich habe Angst, diese Person jetzt zu verlieren. Es könnte sein, dass diese Person mir meine wichtigste Bezugsperson wegnimmt. Es ist also in den allermeisten Fällen das vordergründigste Gefühl, die Verlustangst. Also Ängste und dann die Verlustangst.
Ja. Ja.
Die Verlustangst, die Angst, verlassen zu werden, die Angst, ersetzt zu werden, die Angst, nicht zu reichen, die Angst, jemand anders ist besser. Und häufig noch mit einer Kombination von Körpererlebnissen, Schwitzen, Herzrasen, bis hin zu Schwindel. Es gibt wirklich es gibt viele verschiedene Körpersymptome, die sich dann noch zeigen können. Und dann gibt es also teilweise für Menschen auch wirklich so eine Überflutung an Gefühlen in dem Moment, wenn Eifersucht ausgelöst ist. Und was wir in den allermeisten Fällen noch nicht gelernt haben bis hierhin, ist, wie reguliere ich eigentlich ein intensives Gefühl? Häufig werden wir damit groß, dass nur bestimmte Gefühle einen Raum bekommen in der Familie. Freude bekommt zum Beispiel viel Raum, manchmal Wut. Und für manche Eltern ist auch Traurigkeit irgendwie noch einigermaßen gut haltbar. Aber komplexere Gefühle werden wenig in Familien gehalten, gesehen, unterstützt. Das heißt, uns fehlt einfach auch eine Kompetenz, damit umzugehen. Und wenn wir nicht wissen, wie wir damit umgehen, dann versuchen wir es zu vermeiden oder gar nicht erst zu haben. Und das kann ich gut verstehen, weil es ist ein wirklich, wirklich unangenehmes Gefühl. Ich persönlich, ich hasse Eifersucht. Und was ich auch noch richtig, interessant finde, ich persönlich, ich schäme mich auch ganz viel für Eifersucht.
Ich auch.
Also es kommt auch noch zusätzlich das Gefühl von Scham dazu. Ich schäme mich, dass ich ein menschliches Gefühl habe.
Ja, das ist verrückt, aber bei mir halt, weil ich bin quasi so in meinem ganzen Freundes- und Bekanntenkreis quasi die Erfinderin der offenen Beziehung, weil ich halt mit 16 Jahren schon mit angefangen habe. Und da gab es ja dieses Wort noch gar nicht. Ich habe immer gesagt, nee, ich will nicht, dass wir offiziell zusammen sind. Ich bin gerne mit dir zusammen, aber ich bin ich und ich bin so, wie ich bin. So. Und das so. Und das finde ich halt total spannend, dass eben dazu dann wirklich auch noch die Scham kommt. Das habe ich auch ganz stark.
Weil die Idee ja da ist, wenn ich eine offene Beziehung will, dann kann ich ja nicht eifersüchtig sein. Oder dann fehlt mir die Legitimität, ein Gefühl wie Eifersucht zu spüren. Und das ist totaler Quatsch.
Ja, und das wird einem ja auch gespiegelt. Quatsch. Also von Freunden, die dann sagen, ja, dann leb doch monogam. Warum tust du dir das an? Oder so. Genau. Und man so denkt, mir ist das wirklich wichtig. Also mir ist wirklich wichtig. Und jetzt bin ich halt in einer Partnerschaft, wo ich sage, mir ist gar nicht so wichtig, dass ich so viel selbst erlebe außerhalb der Partnerschaft. Ich habe gerade nicht das Bedürfnis danach. Aber mein Partner hat grundsätzlich das Bedürfnis danach. Also hat er eine andere Abenteuerlust, sage ich mal so. Ne? Und dann eben zu sagen, okay, wie kann ich damit umgehen? Ich glaube, dass es auch total schwierig ist, zum Beispiel für die Partner oft mit umzugehen. Was ich halt häufig sage, ist, es kann ja keine Lösung sein, also in meiner Welt oder in meiner Logik kann es keine Lösung sein, zu sagen, wir leben jetzt einfach geschlossen monogam, weil dann habe ich diese Gefühle nicht. Und er steckt dann einfach sozusagen diese Abenteuerlust zurück. Und das ist doch prima, wir sind doch glücklich miteinander, weil es nicht die Lösung sein kann in meiner Welt, ein Gefühl zu vermeiden, weil ich glaube, dass dieses Gefühl sowieso irgendwann kommt. Also das hat mit mir zu tun, das hat mit meiner Biografie zu tun, das hat mit meiner Kindheit zu tun, aber auch mit der Beziehung, die so quasi mit sehr viel Verletzungen einhergegangen ist. Und ich kann nicht einfach vor diesem Gefühl weglaufen, indem ich sage, du fällst dich jetzt so und so und damit habe ich dieses Gefühl nicht mehr. Also davon wegzukommen, dass mein Partner für die Regulierung meiner Gefühle zuständig ist oder dafür zuständig ist, mich dann nicht in Gefahr zu bringen oder so.
Ja, und das stimmt und gleichzeitig darf man natürlich entscheiden, wie viel konfrontiere ich mich mit diesen Gefühlen, weil es ist natürlich sehr anstrengend, das haben wir beide schon sehr viel erlebt. Es ist sehr anstrengend, wenn wir jetzt bei dem Gefühl, das ist, würde ich so sagen, das herausforderndste Eifersucht, das zu halten und damit umzugehen und dafür Verantwortung zu übernehmen. die eigenen Gefühle eben halten zu lernen und regulieren zu lernen, das ist eine Schweinearbeit und das gehört halt dazu. Und da hast du recht, mir geht es auch so, ich habe auch den Anspruch zu fühlen und habe nicht das Bedürfnis, dass meine Partnerpersonen mich davor beschützen, bestimmte Gefühle zu fühlen.
Ja.
Und gleichzeitig darf es eine entschiedene Monogamie geben. Das, was hier wichtig ist, ist, es wird entschieden individuell. Ich entscheide für mich hier etwas, ob das eine offene Beziehung ist oder eine geschlossene oder irgendwas dazwischen und begegne dir damit. Mhm. Und was so, so, so wichtig ist, ist die Differenzierung. Damit anzufangen, sich als Paar differenzierter wahrzunehmen. Und das ist eben etwas, was in monogamen Paaren ganz häufig nicht so viel passiert, weil es vielleicht auch wie die Notwendigkeit dafür nicht gibt. Und meistens fällt es dann erst auf, wenn es um Verantwortungen geht. Häufig sehe ich das in Paardynamiken, gerade bei Elternpaaren so, dass die Verantwortungen sehr stark dass die Verantwortungen sehr undifferenziert sind und dass sie häufig in Dynamiken kommen miteinander, wo sie ganz automatisiert einander etwas abnehmen. Stereotypisch muss ich tatsächlich sagen, in meiner Praxis erlebe ich es besonders häufig, dass vor allem Frauen und Mütter viel, viel, viel mehr tragen. Und es gibt eine, ja, es gibt wie eine unausgesprochene Annahme darüber, dass auch die emotionale Arbeit ganz stark bei der in heterosexuellen Beziehungen bei der Frau liegt. Und hier kommt dann Differenzierung rein. Und das ist etwas, was eben ganz häufig in der Beziehungsöffnung passiert, dass das eine Notwendigkeit wird, überhaupt erstmal festzustellen, wer bin ich, wer bist du und kann ich aushalten, dass du Gefühle hast, die nicht meine sind. Und in einer offenen Beziehung auch noch, die ich aber bei dir ausgelöst habe. Du bist eifersüchtig, weil ich auf dem
Ganz
Date
genau.
war. Es ist ja, dein
ich
Gefühl.
Es ja einfach, ich hätte es ja einfach lassen können. Warum bringe ich dich jetzt in diese Situation?
Genau. Und das ist eine ganz tolle Beziehungsarbeit im Grunde, wo ich unabhängig davon, ob es tatsächlich Dates gibt oder nicht, jedem Paar wünschen würde, auch in monogamen Beziehungen, in die Auseinandersetzung zu gehen und in diese Gespräche zu kommen. Ich möchte gerne monogam oder nicht monogam leben, weil, und das ist legitim, ich möchte mich nicht so stark auseinandersetzen mit zum Beispiel Eifersucht. Ich möchte nicht so oft getriggert werden. Wenn ich serielle Monogamie lebe, was die allermeisten leben, dann leben sie zwischen 1 und 12 Jahren in einer Beziehung, wo sie ziemlich überschaubar oft konfrontiert werden nur mit Eifersucht. Dann gibt es irgendwie den Klassiker von der Weihnachtsfeier, dann gibt es da hier und da was. Aber in den allermeisten Fällen ist es doch recht überschaubar, wie oft man sich damit auseinandersetzen muss. Und das ist legitim. Es muss natürlich, es muss gar nichts, aber ich finde es immer wichtig, dass es eine Entscheidung ist und nicht eine automatische Annahme. Und wenn wir jetzt aber feststellen, ich bin nicht monogam. Ich glaube, ich bin nicht monogam. Was für sehr viele ein langer Prozess ist, sich einzugestehen, der eben auch mit sehr viel Scham kommt, auch mit ganz viel Herausforderung kommt, ganz viel Verlustangst kommt. Wenn ich das meiner Partnerperson sage, dann ist es vorbei.
Ja.
Und das braucht eben ein Gespräch. Und da fängt für mich es auf jeden Fall an, wenn sich jemand, der das jetzt hier hört, zum Beispiel fragt, okay, wenn ich das jetzt feststelle, tatsächlich zu wollen, das interessiert mich, dann ist es ein Gespräch, das als allererstes ansteht, miteinander ins Gespräch zu kommen und diese Ängste von Verlust auch mit zu besprechen. Denn was ganz häufig übersehen wird, ist, dass die Idee da ist, wenn ich dir jetzt sage, ich möchte die Beziehung öffnen, ist das eigentlich, du sagst mir eigentlich gerade, du willst nicht mehr mit mir zusammen sein und traust dich aber nicht, Schluss zu machen und willst jetzt den Freifahrtschein haben, um mich zu betrügen. So. Das sind häufig Annahmen. Und natürlich ist es wichtig, genau zu gucken, warum will man eigentlich öffnen? Warum will man eine Beziehung öffnen? Das ist die erste Arbeit, die ich mit Paaren mache, in der Paartherapie im Kontext von Nichtmonogamie. Warum gibt es den Wunsch, die Beziehung zu öffnen, wenn ich ihnen in diesem Transit helfe? Aber zu hören, ich habe Angst davor, dir zu sagen, dass es diese Impuls in mir gibt, weil ich will dich nicht verlieren, ist eine ganz andere Ausgangslage. Und das zeigt dann nochmal, dass es eben den Wunsch nach beidem gibt, nach dieser Nähe und nach dem sicheren Hafen, aber eben auch nach diesem Explorieren, wie du es beschrieben hast.
Ich möchte nochmal zurückkommen zur Care-Arbeit. Das hattest du so ein bisschen verglichen, also dass Gefühle dann sich dort irgendwie sozusagen oder dass sie dort dann sichtbarer werden. Das habe ich noch nicht so richtig verstanden. Also es gibt in der geöffneteren Version von Beziehung vielleicht häufiger mal Momente der Eifersucht oder der Auseinandersetzung mit diesen Gefühlen. Das wolltest du, glaube ich, irgendwie so ein bisschen gegenüberstellen oder so oder vergleichen.
Ja. Genau. Paare, die ihre Beziehung öffnen, setzen sich beide, meistens beide, wenn es beidseitig gewollt ist, sehr, sehr intensiv auseinander mit sich, mit den Ängsten, mit den Emotionen, mit den Befürchtungen, mit den Herausforderungen, aber natürlich auch mit dem Abenteuer. Und das schafft in den allermeisten Fällen eine andere Ausgangslage für uns in den Sitzungen. Es gibt schon, oder wir erarbeiten das, also das sind so, entweder da ist schon ganz viel oder wir erarbeiten das, eine andere Ausgeglichenheit an der emotionalen Arbeit, die anders aufgeteilt ist, weil diese Differenzierung passiert. Wir sind zwar ein Paar, wir sind eine Familie und gleichzeitig kann ich unterscheiden zwischen dir und mir und übernehme nicht deine emotionale Arbeit und oder deine Care-Arbeit zu Hause oder bin ich zu 100% verantwortlich für unsere gemeinsamen Kinder. Und da passiert viel Differenzierung. Und es gibt Paare, die begleite ich durch Trennungen. Die erleben dann auch diese Differenzierung, aber verlieren dabei die Trennung. Und das ist etwas, was ich beobachte in der Begleitung von offenen Beziehungen, im Transit von monogam zu nicht monogam, dass es viel von der Differenzierung passiert ohne Trennung. Und das ist so ein Gewinn für die Paare zu erleben. Ja. Wir teilen einander tatsächlich auf, wir kommen wirklich auf Augenhöhe, wir kommen wirklich in ein gemeinsames Erleben hier und Gestalten von der Beziehung. Und schaffen es aufgrund dieser Differenzierung, die wir innerhalb unserer Beziehung schaffen, eine andere Ausgangslage zu schaffen, die uns viel länger trägt, als wenn wir uns verbeißen in einer Dynamik als Paar, in der es immer wieder darum geht, das Gefühl zu haben, ich mache hier alles. Und die andere Seite häufig das Gefühl hat, es ist egal, was ich tue, es reicht nicht. Mhm. Und das ist so eine typische Paardynamik, die ich häufig begleite und vor allem eben tatsächlich in monogamen Paaren und vor allem Eltern. So.
Ja, da habe ich das ist eine ganz große Gefahr, ne?
Ja, genau.
Also das, was ich jetzt auf jeden Fall so für mich verstanden habe, ist, dass man halt durch die Gefühle, die aufkommen in einer offenen Beziehung, gezwungen ist, sich damit auseinanderzusetzen, was sind meine Gefühle, was sind deine Gefühle, was löse ich in dir aus und bin trotzdem nicht verantwortlich dafür, was lasse ich auch bei dir? Und wie bin ich trotzdem auch für dich da? Wie können wir auf dieser Ebene miteinander sprechen, dass das quasi wie eine, das erfordert schon eine Art, miteinander zu sprechen, die vielleicht schon ein Stückchen reflektierter ist, als wenn wir einfach nur so in so eine Beziehung reingestolpert sind und es haben sich halt einfach irgendwelche Dynamiken ergeben und irgendwann merkt man nach Jahren, irgendwie ist es hier unfair oder so. Ja. Also das habe ich schon, also so habe ich es jetzt verstanden, ne, dass ich dem anderen zumute, diese Care-Arbeit zum Beispiel zu übernehmen in dem und dem Bereich, dass man sich anders auseinandersetzt mit Problemen, mit schwierigen Gefühlen, dass man sich vielleicht Pläne macht und sagt, okay, was gibt's alles an Arbeit, was ist dein Bereich, was ist mein Bereich, wie können wir uns das gerecht aufteilen? Wenn wir zum Beispiel beide arbeiten, dann wäre es auch cool, wenn die Care-Arbeit auch gerecht verteilt wäre. Und dass man vielleicht einfach schon geübt ist in dieser Diskussion.
Ja, ich habe gerade so in dem letzten halben Jahr besonders viele Paare, die ich begleite, wo nach vielen Jahren Alltagstrott und Familientrott die Frau sich verliebt hat, die den Wunsch äußert, die Beziehung zu öffnen. Mhm. Zum Teil das auch schon passiert ist, zum Teil nicht. Da gab es unterschiedliche Fälle jetzt, die ich so begleitet habe. Und das waren in dem Fall alles heterosexuelle Paare und die Männer damit sehr überfordert waren oder sind und große Herausforderungen haben, damit umzugehen und sehr viel auf einmal ist, was plötzlich Realität wird, was vorher noch nie bedacht wurde. Zum Teil auch das Konzept von Therapie noch nie so wirklich angeguckt wurde. Und einige dieser Männer mir gesagt haben, ich habe noch nie so viel gefühlt wie jetzt. Mhm. Und plötzlich kommt da diese riesige Angst von Verlust und ganz viel in Bewegung. Und es tut mir so leid zu sehen, mit was für einem Schmerz das dann aber für diese Paare einhergeht. Und gleichzeitig kommt ganz viel plötzlich damit in Bewegung, was vorher nicht möglich war. Mhm. Also vermeintlich nicht möglich war. Mhm. Und das ist so eine Tendenz, die mir aufgefallen ist, wo mein Eindruck ist, dass es dass da eben sehr viel früher hätte deutlich mehr über Bedürfnisse gesprochen werden müssen.
Ja, über Gefühle, Bedürfnisse.
Über Gefühle, über Bedürfnisse, über Aufteilung. Mhm. Und die Vernachlässigung, die da oft stattgefunden hat, die davor lag, gar nicht so erkannt wurde. Und da schließt sich so ein bisschen der Kreis wieder zu dem, dass in der emotionsfokussierten Paartherapie es eher sekundär erstmal um die Beziehungsform geht, sondern wirklich viel mehr um das einander zu hören und zu begegnen.
Ja, und ich denke halt auch dieses, gehe ich gerade weg von oder gehe ich hinzu? Ne? Das ist ja auch so eine Frage, die total sinnvoll ist, sich zu stellen. Also will ich gerade weg aus dieser Beziehung, in der ich mich vielleicht nicht gesehen fühle oder die langweilig geworden ist, weil wir uns gar nicht mehr so tief verbunden unterhalten? Oder will ich hinzu, weil ich merke, ich habe zwar eine total erfüllende, schöne Beziehung und gleichzeitig merke ich, ich bin irgendwie so abenteuerlustig, ich möchte irgendwie da noch was erleben, so, ne? Und wenn man dann schon jemanden kennengelernt hat und man hat sich schon verliebt, dann ist es sehr spät vielleicht und auch sehr verletzend möglicherweise für die andere Person, ne? Dass dann so Knall auf Fall von absolut monogam plötzlich in eine ganz andere Welt geschubst zu werden, so.
Mhm. Genau. Genau, und es ist beides valide. Es gibt wie keinen falschen Grund, warum sich etwas in der Beziehung verändern soll oder es ein Bedürfnis gibt nach. Es braucht halt einen unterschiedlichen Umgang damit. Und wenn wir feststellen, es geht tatsächlich um ein Weg von, dann ist es nochmal eine ganz andere Paartherapiebegleitung von mir. Als ein Erwachen, ein Erkennen, ein fühle mich so sicher und verbunden mit dir, dass das auszusprechen möglich wird, ohne dass ich dich verliere. Mhm. Und so ging es mir damals in meiner Beziehung, dass ich mich so sicher gefühlt habe, dass das möglich wurde, immer mehr ich selbst werden zu können. Mhm. Ich musste mich nicht mehr entscheiden zwischen mir und einer sicheren, schönen, harmonischen Beziehung, sondern das durfte eins werden. Und das ist für mich total besonders. Und gleichzeitig sind alle Ausgangslagen legitim. Es ist halt so wichtig, das genau zu erkennen, weil es eben unterschiedliche Begleitung braucht.
Ja, Ich finde das ehrlich gesagt gar nicht so einfach. Also du hast es ja jetzt so beschrieben, ne, dass du das Gefühl hast, du warst eigentlich schon immer so und du hast es aber vorher gar nicht dich getraut zu zeigen oder zu denken vielleicht auch. Und bei mir war es ja immer dieses offene Gefühl, weil es wie so ein philosophischer Gedanke ist oder so. Also es ist so wie so eine Lebenseinstellung. Mhm. Aber ich weiß es mittlerweile überhaupt nicht mehr, was ich eigentlich brauche. Also genau, ich fühle mich total sicher und glücklich in meiner Beziehung, aber und ich weiß jetzt nicht, ob ich nicht rausgehe und nochmal schaue, was ist da sonst noch so Abenteuerliches los in der Welt, weil ich Angst habe, diese Beziehung zu gefährden oder weil ich wirklich nicht das Bedürfnis habe. Also gerade wenn man traumatisiert ist und aus ja einfach auch eine schwierige Kindheit, sagen wir mal, hatte, ist es besonders schwer, finde ich, zu spüren, was ist eigentlich mein Bedürfnis? Also was oder warum habe ich gerade das Bedürfnis nach Schließung oder nach was vermeintlich sicherem in einem monogamen Kontext, ne?
Ja, das stimmt. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was sich immer wieder verändert in den Lebensphasen. Es macht total Sinn, dass es eine Phase gibt, in der das Explorieren ganz wichtig ist. Und es gibt Phasen, in denen wir uns zurückziehen. Das ist ja auch in der Schwangerschaft so. Ich kann mich gut daran erinnern, dass ich zum Ende der Schwangerschaft nur noch Nest und alles irgendwie um mich rum bauen und schön und alles muss schön aussehen. Und so gibt es halt eben auch Phasen in unserem Leben, wo unterschiedliche Dinge wichtig oder weniger wichtig sind. Und das Erkennen von Bedürfnissen ist aus meiner Sicht auch etwas, was eine unabdingbare Aneignung ist, was für viele Paare wahnsinnig, also es ist so ein Side-Effekt, das ist so, es gibt ganz viele Side-Effects von der Auseinandersetzung mit Nicht-Monogamie, die so wertvoll sind, denn eine nicht-monogame Beziehung braucht ein Verständnis von Grenzen und Bedürfnissen. Wenn ich mich nicht kenne, wenn ich nicht weiß, wo meine Grenze ist, wenn ich nicht weiß, was meine Bedürfnisse sind, wenn ich nicht weiß, was ich will und vor allem, was ich nicht will, dann ist das ein Risiko für meine Beziehung, für mich sowieso, aber auch für meine Beziehung. Mhm. Und da wird diese Differenzierung, dieses Formen, die Individualisierung total wichtig. Und dann gibt es Phasen, da hat man das vielleicht viel mehr, klar, so, da ist es für einen sehr, sehr leicht, einen Zugang mit sich zu haben und gutes Verständnis davon zu haben, was ich jetzt will, was ich brauche, was nicht. Und dann gibt es Phasen, wo es vielleicht weniger so ist und vielleicht ist es dann auch ganz natürlich zu merken, gerade fühlt es sich mehr nach was Geschlossenem an. Ich glaube, was mir wichtig ist zu sagen, ich identifiziere mich als nicht monogame Person. Das heißt aber nicht, dass ich durchgehend offen leben muss, sondern ich habe ein Verständnis von mir. Und wenn meine Beziehung eine Monogamie bräuchte, dann kann es total gut sein, dass ich mich da sehr gerne drauf eingelassen hätte, weil mir diese Beziehung so wichtig ist. Das ändert zwar nichts darüber, wie ich denke und wie ich fühle, aber ich bin ja eine erwachsene Frau, ich kann sehr gut mit Bedürfnisverschiebung umgehen und ich kann mich auch ganz gut kontrollieren. Und es liegt ja in mir und in meinen Entscheidungen, auf was ich verzichten möchte. Und wenn ich nicht auf meine Partnerperson verzichten möchte, aber sehr gut darauf, Abenteuer zu haben zum Beispiel, dann ist das eine sehr bewusste Entscheidung von mir, die ich gut treffen kann. Und andersrum natürlich genauso, wenn es sich für mich nicht verzichtbar anfühlt, auf eine Selbstbestimmtheit, mit einer Selbstbestimmtheit durch die Welt zu gehen und zu jedem Zeitpunkt, in jedem Moment alles machen zu können, was ich will, ohne zu berücksichtigen, was das vielleicht für andere Menschen in meinem Leben bedeutet, dann darf ich das natürlich entscheiden, aber dann hat das nicht so viel mit ethischer Nichtmonogamie zu tun, sondern dann ist vielleicht die Frage noch mal ein bisschen mehr im Raum, ob ich mich als nicht monogame Person identifiziere und solo durchs Leben gehe.
Das ist auch vollkommen fein. Ich glaube, da, also was einfach die absolute Grundlage ist um überhaupt darüber nachzudenken, ist halt eine Ehrlichkeit, ne? So eine Ehrlichkeit sich selbst gegenüber und eine Ehrlichkeit der Partnerperson, wir schmunzeln, der Partnerperson gegenüber, weil es sonst wirklich ganz übelst an die Wand fahren kann. Also die Ehrlichkeit ist wirklich die absolute Grundlage, ne? Sonst
zerbricht alles. Und genau. Und ich empfinde mich als wahnsinnig treu und wahnsinnig ehrlich und unglaublich loyal. Und das ist für viele erstmal, die sehr monogam geprägt sind, merkwürdig zu hören.
Ja.
Aber es gibt nichts, wo ich lüge. Ich bin sehr ehrlich, ich bin sehr aufrichtig, ich bin wahnsinnig loyal meinem Partner gegenüber und treu. Ich identifiziere Treue nicht damit, dass wir nur mit einer Person sind. Treue bedeutet für mich, dass wir eben ehrlich und aufrichtig sind und nach Werten leben, die wir vereinbart haben miteinander und in denen ich mich genau daran halte, was das für Vereinbarungen sind. Mhm. Und das ist aus meiner Sicht die Voraussetzung für jede Beziehung, egal wie, ob offen oder nicht offen.
Ja.
Denn genauso wie in monogamen Beziehungsformen schlimm verletzt wird und betrogen wird und unehrlich gehandelt wird, passiert das in nicht monogamen Beziehungen genauso. Die Ehrlichkeit, die hat nicht so viel was mit der Beziehungsform zu tun, sondern was mit dem Individuum, das in Beziehung lebt.
Ja, und das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt. Ich fand auch spannend, dass du vorhin so meintest, serielle Monogamie, also dass das ja die meisten leben, ne? Dass diese Idee, wir leben monogam, ja auch nicht ganz korrekt ist, sondern wir leben, also die meisten Menschen leben halt für ein paar Jahre monogam, vielleicht auch sogar Jahrzehnte und dann wechseln sie in eine andere monogame Beziehung, die aber nur temporär sozusagen monogam ist, ne? Die wenigsten sind wirklich, wie meine Mutter zum Beispiel, mit 16 so meinen Papa kennengelernt, mit, ich glaube, in meinem Alter jetzt so mit 47 oder so getrennt und seitdem nie wieder mit jemandem irgendwas gehabt. Das ist schon sehr, sehr selten. Also,
ja. Das ist wirklich selten, das stimmt.
Und auch nicht das, ne, was jetzt angestrebt wird, auch von der Gesellschaft oder so, ne? Das ist ja auch nicht angestrebt. Und die Frage ist ja auch, wie geht dann sowas auseinander? Es ist dann ja oft, dass eine andere Person dann doch reinkommt oder andere Gefühle, andere Bedürfnisse. Also sich generell mit Eifersucht auseinanderzusetzen, ist, glaube ich, schon wichtig und es eben runterzubrechen auf das, was es eigentlich ist, nämlich die Verlustangst, die Angst, nicht zu genügen und so weiter, ne, den anderen zu verlieren.
Ja.
Das ist wichtig.
Und was ich einen interessanten das Erlebnis für mich finde, weil ich eben auch so schlimm mit Eifersucht zu tun hatte immer, ist zum einen zu verstehen, je mehr ich mich damit auseinandersetze, je kompetenter werde ich natürlich. Es ist viel leichter mittlerweile, ein viel schnellerer durchlaufender Prozess für mich. Ich kann viel schneller schon entlarven, verstehen, regulieren und ich bin wieder okay. Und zum anderen ist es ja so, dass dadurch, dass ich in offenen Beziehungen lebe, erlebe ich immer und immer und immer wieder, dass meine Partnerperson sich für mich entscheiden und zurückkommen. Das heißt, diese Angst, die ich habe, ich reiche nicht, ich werde ausgetauscht, jemand anders ist besser als ich werde verlassen, bestätigt sich einfach nicht. Seit über einem Jahrzehnt ist das ein Teil von mir, der glaubt, das könnte jetzt passieren, aber es passiert einfach nicht.
Soweit. Warum auch, Jamila? Warum sollte man dich auch verlassen? Das ist ja totaler Quatsch.
Und ich fand das sehr beeindruckend. Damals habe ich mich mit meinem Mann darüber unterhalten. Ich habe mich sehr, sehr doll verliebt in meinen zweiten Partner. Und er hat mich also erlebt in einer sehr verliebten Phase. Und ich war so beeindruckt von ihm, wie er damit umgegangen ist. Weil ich könnte mir vorstellen, das war so eines der schwersten Phasen, die er so beobachtet hat. Und er sehr, sehr souverän damit umgegangen ist. Und ich beeindruckt bin, weil ich bin mir sicher, ich wäre es nicht. Und er hat das echt toll gemacht. Und dann habe ich ihn dazu gefragt und hat er gesagt, ja, das ist so das Schlimmste, was passieren kann. Die Frau verliebt sich in den anderen. Und das ist jetzt passiert. Und diese Frau, die sich in den anderen verliebt hat, die ist so entschieden an meiner Seite. Die geht ja gerade nicht weg, sondern ist bei mir und will mit mir weiter in dieser Ehe sein. Und einmal über diese Schwelle gekommen zu sein, hat ganz viel geheilt von den kindlichen Ängsten, wenn wir nicht exklusiv Beziehung führen, dann werde ich verlassen. Das ist ja so runtergebrochen, ja, genau. Die Angst. Und das hat was sehr Heilsames.
Ja, das finde ich total spannend, dass du das gerade sagst, Jamila, weil ich auch damals Gespräche geführt habe, auch mit euch beiden, also mit deinem Mann und mit dir. Und ich noch weiß, wie er das so sagt, wie ich gefragt habe, boah, wie kommst du damit klar? Und er so sagte, das ist das Beste, was mir passieren konnte. Ich hätte nie so eine Tiefe erlebt und es war für mich so heilsam. Und ich in meiner damaligen Beziehung dastand und wirklich quasi die Hände innerlich über dem Kopf zusammengeschlagen habe und gedacht habe, um Gottes Willen, was meint der denn damit? Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, weil das sich so bedrohlich für mich angefühlt hat, so bedrohlich. Ja. Ich bin halt selber ja durch so eine große Krise gegangen und kann jetzt im Nachhinein verstehen, was er meint. Also, obwohl das ja bei mir das Ende der Beziehung bedeutet hat und so, ne, es gibt über ganz andere Gründe und so, das würde jetzt zu weit führen, aber durch dieses, bei mir war es eher dieses Gefühl, okay, da geht ein Mensch aus meinem Leben, womit ich nie gerechnet habe, dass der gehen würde, niemals. Und ich habe das überlebt. Also bei mir war es eher so ein Gefühl, was für mich einen ganz großen Wert hat und ein ganz großer Schatz ist, ist, dass ich gelernt habe, mich gibt es ja noch. Ich bin ja gar nicht weg. Also wenn man da nochmal hinterfragt, warum hat man denn diese Verlustängste, diese starken, das ist ja auch eine kindliche Annahme eigentlich, man könnte nicht überleben. Also als Kinder, wenn wir da verlassen worden wären, wären wir nicht überlebensfähig gewesen. Das heißt, es ist auch ein kindlicher Anteil, der sich meldet und so vehement meldet, der einfach instinktiv weiß, ich bin verloren, wenn meine Bezugsperson geht, weil das damals der Fall gewesen wäre. Ja. Und das aufzudecken, also immer wieder zu merken, aus der Panik mich rauszuatmen, du hast mir auch sehr geholfen, Jamila, zu der Zeit damals, und irgendwie zu merken, so nein, ich überlebe das. Und heute hier zu stehen mit einer neuen, sehr, sehr schönen Beziehung, in der ich sehr glücklich bin. Ich bin heute dankbar, über diese Schwelle rübergegangen zu sein, dass das Schlimmste passiert ist, was ich mir immer hätte vorstellen können. Und heute dazustehen, glücklich sein zu können. Weil dadurch, hatte irgendwann mitten in der Krise das Gefühl, jetzt kann mir ja gar nichts mehr passieren. Was soll mir jetzt noch passieren im Leben? Weil es gibt nichts mehr, wovor ich jetzt noch Angst haben muss. Das war krass. Und wenn ich mir vorstelle, dass das eben sein kann in einem offenen Beziehungskonzept, ohne dass ich durch diese Hölle der Trennung gehen muss, ja, sondern nur durch meine innere eigene Hölle, nur in Anführungszeichen, ist ja schlimm genug, das klingt gut. Und plötzlich im Nachhinein halt verständlich, was dein Mann mir damals eben gesagt hatte, ne?
Ja. Und ich finde es auch etwas, was sehr wertvoll ist dabei, wenn wir uns so stark mit uns selbst konfrontieren, wie zum Beispiel über den Auslöser der Beziehungsöffnung, dass wir ja nicht alleine sind. Ja, wir sind selber verantwortlich für unsere Gefühle, das stimmt. Und gleichzeitig dürfen wir uns und sollen wir uns auch absolut unterstützen lassen, auch von unseren Partnerpersonen. Wenn einer meiner Partner auf ein Date geht, und das ist für mich herausfordernd, was war jetzt schon lange nicht mehr herausfordernd für mich, aber wenn es herausfordernd ist, ich kann mich damit zeigen, erstmal schäme ich mich, aber dann weiß ich ja mittlerweile, und dann kann ich mich damit zeigen, und dann ist es möglich, einander noch zu haben. Ich kann in Arm genommen werden. Wir können darüber sprechen. Wir können Vereinbarungen darüber treffen. Was brauche ich davor, danach, dabei? Ich muss da nicht alleine durch. Ich habe tolle Menschen in meinem Leben, die nicht dann mit Schuldzuweisung, ja, naja, klar, bist du jetzt eifersüchtig und es geht dir nicht gut, sondern Verständnis haben und für mich da sind. Und wenn wir das möglich machen, wenn wir uns erlauben, korregulieren zu lassen, ohne in der Abhängigkeit zu sein, dass nur die Partnerperson das kann, dann haben wir unheimlich viel gewonnen. Und zwar nicht nur dieses Empowerment, von dem du auch gerade gesprochen hast, so ich lebe, so und ich bin hier und bin glücklich und habe was, ja, Undenkbares im Grunde eigentlich geschafft für diesen kindlichen Anteil. Sondern auch der nächste Schritt, der war für mich sehr wichtig, weil ich aufgrund meiner Biografie und Bindungstrauma und Trauma, die ich erlebt habe, ich ziehe mich sehr zurück und mir fällt es dann schwer, wenn es mir nicht gut geht, mich überhaupt regulieren zu lassen. Ich will das dann alles alleine machen und zu lernen in diesem Prozess. Ich muss das eben nicht alleine machen. Ich gehe gerade nicht durch eine Trennung und bin wirklich faktisch verlassen oder alleine, sondern ich bin nicht alleine. Ich habe ganz viele Gefühle, die erinnern mich an, die an das, wie es war, verlassen zu werden. Aber ich werde es nicht. Es ist eine Erinnerung und heute erlebe ich was anderes. Heute ist da mein Partner neben mir und hält mich und kommt wieder und liebt mich und ist zugewandt. Und während des Prozesses, den ich als erwachsene Frau ganz klar entschieden habe, für mich ist das das Konzept von Beziehung, was ich leben möchte, heilt etwas Inneres in mir, ein inneres Kind in mir, aller möglichen Jahrgangsstufen, was eben viel, viel Schmerzhaftes erlebt hat, indem es nicht darum geht, dass ich eben vermeide, das zu erleben, sondern mich sehr bewusst dem stelle. Und ja, das ist etwas, wo ich auch das Gefühl habe, dass es was sehr Besonderes ist, wenn wir uns die Möglichkeit geben, ob das in Beziehungskonzepten ist oder auch mit Freundschaften, einander zu regulieren, einander da zu sein.
Ja. Sich auch zuzumuten, vielleicht ein Stück weit, ja. Sich selbst und, ja. Und anderen. Und ich habe halt das Gefühl, also so aus meiner Lebenserfahrung, dass ich den Learnings meines Lebens auch nicht, also ich kann vor denen nicht weglaufen. Also es ist nicht möglich. So, ich habe zum Beispiel das Beziehungskonzept offene Beziehung auch aus einem bestimmten Grund gehabt, nämlich dass ich dachte, dann werde ich ja nie betrogen. Ich werde dann nicht belogen, ich werde dann nicht betrogen, ich werde dann nicht verlassen, weil warum? Wenn man alles darf und alles okay ist, kann man ja auch mit mir sprechen und ich werde nicht hintergangen. Und damit bin ich ja sehr auf die Nase gefallen, das ist wahrscheinlich jetzt schon rausgekommen im Laufe dieser Podcast-Folge, dass da etwas sehr Schlimmes passiert ist, was das anging. Und wo ich dann auch so davor stand vor diesem Trümmerhaufen und so gedacht habe, guck mal, du hast jetzt dein Leben lang versucht, das zu verhindern, dass genau das nicht passiert. Zum Beispiel habe ich auch nie, weil ich so eine Angst hatte, verlassen zu werden, habe ich mir Partner gesucht, die für mich absolut sich safe angefühlt haben. Also ich war oft so verknallt in Männer, die so, wo ich das Gefühl hatte, die sind gefährlich auf eine Art. Also die könnten mir richtig doll wehtun. Da habe ich immer einen riesen Bogen um die gemacht. Also ich habe mich nur auf Männer eingelassen, wo ich das Gefühl hatte, ja, die also bleiben auf jeden Fall, sind so verliebt offensichtlich, die bleiben jetzt auch und so. Weil ich eben vermeiden wollte, dieses Gefühl zu haben, ich werde jetzt wirklich ausgetauscht, verlassen, betrogen, belogen, wie auch immer. Und dieses Belügen war meine größte Angst eigentlich immer gewesen. Und für mich war das ein großes Learning zu merken, okay, ich kann auch nicht durch ein offenes Beziehungsmodell zum Beispiel verhindern, dass mir das passiert, wenn es zu meinem Leben dazugehört, dass das passiert. Und das ist vielleicht jetzt auch schon fast ein bisschen spirituell gedacht oder so, und dass ich das Gefühl habe, wir haben bestimmte Wachstumsprozesse, die wir uns vielleicht auch unbewusst vorgenommen haben oder wo wir heilen wollen, wo wir irgendwas heilen wollen aus der Kindheit, aus der Jugend. Und da werden wir, das wird uns irgendwann ereilen, sozusagen früher oder später. Und wenn ich mich vielleicht weniger versuche, davor zu schützen, sondern mehr offen dafür bin, mich diesen Risiken auszusetzen, kann das vielleicht auch sogar früher heilen oder nicht mit so einem großen Zusammenbruch, wie das bei mir war. Dieses Vermeiden hat zu diesem großen Zusammenbruch geführt, wo ich das Gefühl habe, naja, vielleicht hätte es das gar nicht gebraucht. Und das ist jetzt zum Beispiel eben andersrum, ne? Dass es halt auch so eine Theorie gibt bei mir, naja, vielleicht war dieses offene Beziehungskonzept immer eine Sicherheit für mich, dass ich mich dadurch sicherer fühlen konnte in Beziehungen. Es kann halt auch sein. Genau. Und viele haben es ja genau andersrum. Das monogame Beziehungskonzept fühlt sich sicher an.
Ja, genau.
Und ich habe halt immer Angst gehabt vor diesem monogamen Konzept, wo man dann betrogen wird und belogen wird. Also ne, dieses, ich fühle mich total sicher in meinem monogamen Leben, aber da gibt es einen Seitensprung. So davor hatte ich wahnsinnige Angst.
Ja.
Und das kann halt genauso auch im offenen Konzept passieren. Also von daher, man kann, ja, die Learnings kommen, wie sie kommen. Ne? Also die,
ja. Total. Und ich glaube auch, dass wir immer wieder Einladungen haben, an bestimmten Punkten zu wachsen. Und ich bin aber auch sehr überzeugt davon, dass sie auch immer wieder kommen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel feststellen, schwanger, ah, irgendwie ist da was Interessantes dran, dann ist es okay, sich auch noch ein, zwei Jahre Zeit zu lassen oder andersrum.
Natürlich.
So, es wird immer wieder Möglichkeiten geben.
Und ich glaube, man spürt das auch. Also bei mir war es eine Situation, wo mein Partner verreist war für mehrere Monate, wo ich gesagt habe, du, das kann ich nicht, weil ich kann mich nicht rückversichern, ob alles okay ist. Du kommst halt nicht am Abend zu mir nach Hause, sondern ich höre dann von irgendwie, er war an einem Ort, wo er hätte jemanden kennenlernen können und ich hätte kein Gefühl von irgendeiner Kontrolle oder irgendwas gehabt, was da jetzt ist. Und ich hätte mich nicht rückversichern können, ist mit uns alles gut, weil ich diese Rückversicherung total brauche über viel Körperkontakt, viel Kuscheln und so. Und dann versteht mein Körper und mein System, es ist alles in Ordnung.
Ja,
ja, und da dann eben habe ich auch diese Entscheidung getroffen, das zu schließen. Und ich finde, das hat sich auch nicht nach Herausforderung angefühlt, sondern nach einer kompletten Überforderung. Nach einer kompletten Überlastung meines Systems. Es hat sich ganz anders angefühlt. Wirklich nach, das kann ich nicht. Ich kann es nicht. Es wird mir schaden. Wenn du das jetzt machst, wird es mir schaden. Und sich dann eben auch zu schützen. Und das kann sehr, sehr gut in der Schwangerschaft sein und in der Wochenbettzeit, Stillzeit kann es sehr gut sein, dass man das Bedürfnis hat nach close, close, close. Ich brauche dich für diese Zeit jetzt close und dann gucken wir, ne, wie es danach ist.
Ja. Genau.
Ja. Jamila, wir haben jetzt schon so lange gesprochen, ich könnte mit dir stundenlang weiterreden. Natürlich, ist ja gar kein Problem. Aber vielleicht wäre das nicht mehr so interessant, das weiß ich nicht, für die, die zuhören.
Weiß ich auch nicht.
Vielleicht wäre es
im zweiten Teil, wenn es doch ganz interessant
Man kann dich auf ganz, ganz viele Arten und Weisen finden. Du hast zum Beispiel zwei Podcasts mittlerweile, wenn ich mich nicht irre. Ja. Mit deiner wunderschönen Stimme kann man sich da tief in das Thema eingraben. Und du bist natürlich auch auf Instagram vertreten und so weiter. Und du arbeitest auch online. Wie gesagt, du lebst weit weg und arbeitest trotzdem fleißig online. Ja, vielleicht magst du noch mal sagen, wie man dich finden kann.
Ja, gerne. Vielleicht ist es sogar das Einfachste, das irgendwie zu verlinken. Also ihr findet mich natürlich
auf jeden Fall.
Über Instagram, da könnt ihr mich finden. Ich bin jamila.mewis.paartherapeutin oder Paartherapie, meinen eigenen Account nicht. Und dann findet ihr mich natürlich über meine Website jamilamewis.de und dort könnt ihr euch kostenlose und unverbindliche Kennenlerntermine mit mir vereinbaren. Mir ist es immer ganz wichtig, die Paare vorher gut kennenzulernen und zu schauen, was ist es, was ihr braucht und dann können wir gucken, ob eine Zusammenarbeit Sinn macht oder nicht. Ich habe ein Paartherapiekonzept entwickelt, eine Methode, die explizit für Paare sind, die ihre Beziehung geöffnet haben oder öffnen wollen, die da doch nochmal eine andere Konzentration auf bestimmte Formen von Beziehungsarbeit brauchen. Und das biete ich an und ganz klassische Paartherapie, die EFT-Paartherapie, genau.
Genau, und du hast einen Podcast, erzähl.
Und ich habe zwei Podcasts, genau. Ein Podcast, der heißt Ethical Lovers und da gebe ich ganz viel Beziehungswissen über das Thema, nicht Monogamie weiter und gehe so wirklich von Anfang an Schritt für Schritt durch, Grundlagen, Voraussetzungen. Gestern habe ich die Podcast-Folge über Grenzen veröffentlicht, Regeln und Vereinbarungen. Also da kann man sich wirklich so durcharbeiten. Mhm. Und dann habe ich noch einen Podcast mit meinen beiden Partnern zusammen. Der heißt Intensiv gewollt und da sprechen wir gemeinsam über unser Polykülleben, über unsere offene Beziehung und die Dynamiken, die wir so haben miteinander.
Ja,
genau. Also sehr empfehlenswert auf jeden Fall. Und vielen, vielen Dank, dass du da warst und vielen Dank für dein Wirken. Ich finde, du machst das wirklich ganz, ganz toll. Wie gesagt, ich habe das auch selbst erleben können, wie du als Therapeutin bist und finde das wirklich sehr wertvoll und kann es nur von Herzen empfehlen.
Vielen Dank.
Alles Liebe dir.
Das war in die Ferne. So ein schönes Gespräch. Danke.
Und hoffentlich bald irgendwann mal, ne? Du wirst irgendwann mal wieder nach Berlin zu Besuch kommen und ich habe auch vor, irgendwann mal dich in Chiang Mai zu besuchen.
Ja, unbedingt.
Mal gucken. Vielleicht klappt es ja dieses Jahr beides. Das wäre doch toll.
Auf jeden Fall. Das wäre so schön.
Ja, mach's gut, Jamila.
Mach's gut.
Ja, das war es schon mit der Podcast-Folge zum Thema Paarbeziehungen in offenen Beziehungen oder auch die Partnerschaft öffnen. Ich hoffe, du konntest ganz viel für dich mitnehmen. Ich fand es auf jeden Fall super spannend, mit Jamila zu sprechen. Hoffe, dass es auch so ein bisschen auf dich übergesprungen. Ja, und an dieser Stelle sei noch einmal betont, dass Jamila natürlich nicht nur nicht monogame Paare berät und betreut in ihrer Paartherapie, sondern alle Paare und Formen der Partnerschaft bei ihr willkommen sind. Also ja, die Links findest du alle in den Shownotes, also wie du Jamila kontaktieren kannst. Sie macht das wirklich ganz wunderbar und das hast du vielleicht auch gerade schon so mitbekommen und einen kleinen Eindruck bekommen. Und du kannst uns natürlich auch sehr gerne auf Instagram schreiben, da wird es zur heutigen Podcast-Folge auch wieder ein kleines Reel geben und darunter sind wir schon gespannt zu hören. Hast du Erfahrung mit offenen Beziehungskonzepten? Lebst du jetzt in einer monogamen Beziehung? Wie geht es dir jetzt vielleicht auch in der Schwangerschaft? Wir freuen uns auf jeden Fall sehr, von dir zu lesen und ich wünsche dir natürlich von Herzen alles Liebe und bis bald, deine Christine.